Clausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Clausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Podcast heißt Draußen mit Clausen und heute geht es weit, weit nach draußen, nämlich bis nach Argentinien. Das ist jetzt ein bisschen gelogen, weil es ist nur Leipzig, das ist von Berlin eine Stunde. Aber in Leipzig bin ich beim Gustav-Adolfs-Werk, da erzähle ich gleich nochmal was dazu und bin mit einem argentinischen Theologenpaar verabredet, Carla Steilmann und Guillermo Berin. Wie schön, dass ich bei euch sein kann.
Danke für die Einladung, schön hier zu sein.
Vielen Dank. Ich bin, also vielleicht einmal kurz sagen, Gustav-Adolfs-Werk ist eine Unterstützung, eine Organisation für eigentlich ehemals evangelische Diaspora-Gemeinden überall in der Welt, richtig?
Ja, genau.
Und früher war das, Gustav Adolf, das wissen jetzt, ich habe viele Hörerinnen und Hörer in der Schweiz, ist da vielleicht nicht gerade bekannt, Gustav Adolf hat so einen kriegerischen Beiklang, weil Gustav Adolf war der Schwedenkönig, der im Dreißigjährigen Krieg den Protestantismus vor den bösen Katholiken gerettet hat. So kämpferisch ist es nicht mehr.
Nee, heute ist nicht mehr. Aber ja, Gustav Adolf Werk ist auch hier in Leipzig, weil Gustav Adolf, der König, ist hier in der Nähe gestorben, in Lützen. Und das ist auch alles hier in der Nähe.
Genau, es gibt ein großes Denkmal, da ist er gefallen in der Schlacht. Nun seid ihr aber keine Kämpfer, sondern ihr seid nach Leipzig gekommen, um als argentinische Theologe hier zu promovieren.
Ja, genau. Wir sind hier, um zu promovieren, um ein Studium weiterzumachen. Und ja, das ist unser Ziel hier.
Sag doch mal kurz, damit man weiß, was ihr arbeitet, so ganz kurz. Es ist immer gemein, das kurz und klar zu erklären, aber was ist euer Thema?
Ich schreibe über Deborah im Richterbuch. Mein Thema ist weibliche Kraft vor der Königszeit. Ich möchte ein bisschen über Deborah schreiben. Wie war die politische Situation mit den Frauen vor der Königszeit? Ob sie können eine Machtposition haben?
Okay. Macht und Politik im Alten Testament.
Ja, im Alten Testament, ja. Und Politik.
Ja, und ich schreibe über Sarah, die Figur von Sarah, und über Matriarchat im alten Israel. Und ich nehme dazu auch jüdische Texte und der rabbinische Seite. Und ja, das ist eigentlich eine literarische Analyse von Sarahs Figur.
Wie bin ich auf euch gekommen? Das hat auch mit mir selber zu tun. Also ihr seid mir schön empfohlen und vermittelt worden. Und ein Grund, warum ich ganz große Lust hatte, euch heute zu besuchen, weil ich eine enge Bindung habe, obwohl es lange, lange her ist, mit einer Provinz in Argentinien, die nennt sich Misiones. Das ist im Nordosten von Argentinien und dort habe ich vor 30 Jahren nach meinem Studium ein Jahr zugebracht als Provikar, Hilfsgeistlicher, Pastorcito und habe meine ersten pastoralen Schritte getan, meine ersten Erfahrungen als Pfarrer gemacht und das eben in einer, ja, ich weiß nicht, würde man sagen, Dorf oder einer kleinen Stadt, großes Dorf, kleine Stadt in Misiones. Und ihr beide kommt zwar nicht aus Misiones, habt aber dort gearbeitet, bevor ihr hierher gekommen seid. Sagt mal, wo ihr in Misiones gearbeitet habt, als Pfarrer und als Pädagoge oder Bildungsmanager.
Naja, wir waren in Ruiz de Montoya, so heißt das Dorf, wirklich ist ein Dorf mit 2000 Menschen, Einwohnern dort. Und das ist ganz in der Mitte von Misiones, ganz in der Mitte der Provinz Misiones. Und dort gibt es eine Schule und auch eine Gemeinde, wo Carla als Vikar gearbeitet hat und dann als Pfarrerin. Und ich war dort, ich war in verschiedenen Orten, kann man sagen. Ich war Sekretär für die Schule, ich war auch Lehrer für Theologie. Es war nicht Theologie, es war mehr Religionslehrer. Und auch war ich war in der Qualitätsmanagement Büro wirklich.
Ja, und ich denke, was ganz Besonderes über diese Gemeinde ist, ist eine reformierte Gemeinde, eine Schweizer reformierte Gemeinde in Misiones und ist die einzige Schweizer reformierte Gemeinde in Misiones, die Teil der evangelischen Kirche am La Plata ist, der JEP. Und ja, wir haben dort eine gute Erfahrung gemacht.
Das wird jetzt meine Hörerinnen und Hörer in der Schweiz sehr freuen, weil viele von denen werden nicht wissen, dass es in Ruiz de Montagna mitten in Misiones, wir erzählen gleich ein bisschen was über diese Provinz, richtig eine schweizerische Gemeinde gibt, die auch das Schweizersein hochhält.
Ja, ja, also es ist nicht so bekannt, aber ist dort in Ruiz de Montagna und muss jetzt gesagt werden, dass diese Schule eine Berufsschule dort ist, die eine diakonische Arbeit auch ist, ist eine Schweizer Schule im Ausland, eine der einzigen, ich denke, ist die einzige in Argentinien oder sind nicht so viel. Und in dieser Gemeinde, innerhalb der Gemeinde, ist auch ein Schweizer Konsulat. Also es ist sehr, sehr Schweizer, kann man
und
sagen.
Und wer ist der Konsul, ein Lehrer dann oder?
Nein, die Konsul ist eine Frau, Maya Schweri, und sie ist Ärztin zum Beruf und sie ist Konsul auch dort.
Ich kenne das in Misiones, wir erzählen, also ich habe dort ja gearbeitet als sozusagen Anfängerpastor und ich war echt auch eben erstmal überrascht und erstaunt, wie deutsch manche Dinge sind. Oder es ist auch so ein altertümliches Deutschsein, was einem begegnet. Ganz klar wird es natürlich, wenn Weihnachten gefeiert wird, wenn das Bierfest ist. Aber schon das Deutsch, das die Menschen dort sprechen, musste ich erst mal neu lernen. Woran merkt man, dass eure Gemeinde und der Ort so schweizerisch ist? Sprechen die da Schweizerdeutsch?
Ja, genau. Und sehr stolz auch. Sie feiern auch den Nationalfeiertag, der Schweizer Nationalfeiertag am Anfang August. Und ja, aber eigentlich, die meisten in der Gemeinde sind Argentinier, aber sie waren irgendwann oder sie sind in der Schweiz und sie haben diese Beziehung immer mit Verwandtschaft und Arbeit oder Beruf in der Schweiz und deswegen sind so, die sind schon so nah mit der Schweiz dort und ja, man kann auch Schweizer Fahne überall sehen auch.
Wir müssen mal kurz mal erklären, weil das nicht jeder kennt, wie würdet ihr die Provinz, den Bundesstaat Misiones beschreiben. Also das liegt, erkläre ich kurz, zwischen Brasilien, Paraguay, so ein Zipfel von Argentinien, der nach Nordosten da so in ein Dreiländereck geht. Wie würdet ihr das beschreiben? Was würdet ihr jemand sagen, der da noch nie war?
Misiones ist eine ganz besondere Provinz in Argentinien, weil es ist, wie du gesagt hast, es ist ganz in der Mitte von Paraguay und Brasilien. Und auch, es gibt viele Regenwald, die Feuchtigkeit, es ist zu hoch, es ist zu warm, es kann ein bisschen kalt im Winter, aber das dauert zwischen 3 oder 4 Wochen, nicht so lang und normalerweise ist es zu warm und es ist eine Mischung von Kulturen, weil es gibt die Brasilianer, die argentinische Brasilianer, die Paraguayen, die argentinische Paraguayen und auch die Mbiaguarani, eine ursprüngliche Erfolg und es gibt diese Mischung und es gibt verschiedene Farben. Es ist so bunt, wirklich eine bunte Provinz dort in Argentinien. Und aber
was noch? Ich würde sagen, jetzt ganz touristisch, die Wasserfälle von Iguazu. Also das sind die schönsten, größten Wasserfälle an der Grenze zwischen Brasilien und Argentinien. Die Brasilianer sagen, es ist alles brasilianisch, die Argentinier sagen, es ist alles in Misiones. Streiten sie sich drum, ist egal. Es ist wunderschön, es ist subtropisch, es gibt Regenwald. Gibt es noch viel Regenwald oder ist schon viel abgeholzt?
Es ist ganz viel leider abgeholzt, aber es gibt auch zum Beispiel von unserer Kirche ein Projekt um Wiederforsterung.
Wiederaufforsterung,
ja, mit einheimischen Bäumen, auch in Misiones. Das ist auch ein Versuch, ein bisschen über Klimawandel zu reden, auch in Misiones, und ein bisschen Regenwald wieder zu aufforsten.
Das hat mich damals einerseits fasziniert und auch erschreckt. Das ist schon echt ja lange her, 30 Jahre, aber ich habe noch genau vor Augen diesen Kontrast. Wirklich dichter Regenwald, das war für mich sehr faszinierend und zugleich an allen großen Landstraßen große Plakate von Stiel, das ist eine deutsche Kettensägenfirma. Also da war ich echt erschrocken und dann habe ich natürlich gemerkt, wenn man nach Brasilien rübergeht, da ist schon viel, viel mehr abgeholzt. Und ich habe aber auch damals gemerkt, ich als Gast kann ja nicht groß quatschen, aber es ist mit den Bauern auch nicht so leicht, darüber zu reden, weil die natürlich auch irgendwie ihre Familien ernähren müssen.
Ja, deswegen ist es so kompliziert, über dieses Thema zu reden, weil wenn man darüber reden möchte, man muss auch so ein neues Beispiel, um zu überleben, mitzubringen. Nicht nur sagen, das ist schlecht, mach das nicht weiter, sondern etwas vielleicht sagen, sie können vielleicht so machen oder so. Es ist auch sehr kompliziert, über Klimawandel zu reden, weil ja, Menschen müssen überleben. Ja.
Und spürt man das denn jetzt? Also damals weiß ich noch, also das, ich bin dann im Frühjahr gekommen und ich hatte insofern Glück, es kam gleich die Regenzeit. Dann in der Regenzeit kann man sich gar nicht bewegen, dann ist eigentlich alle Bauern schlafen aus und ich habe spanische Vokabeln gelernt. Das war ganz gut, weil dann eben unfassbar viel Regen kommt und die rote Erde ist wie so ein Lehm und man kommt eigentlich nicht voran, auch mit dem Auto nicht. Und dann ist der Sommer sehr, sehr heiß. Ist das immer noch so oder merkt man schon noch mal echte Veränderungen, also noch extremere Wechsel?
Man merkt schon mal ganz echte, starke Veränderung. Zum Beispiel in den letzten Jahren, der Rio Paraná, dieser große Fluss zwischen Argentinien und Paraguay, war also fast trocken. Es war in den letzten, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten, nicht so wenig Wasser wie in den letzten 2 Jahren. Und das ist, weil mit diesen Klimawandelproblemen auch weniger Regen gibt. Und dann mit all diesen Wasserkraftwerken ist ganz wenig Wasser im Fluss.
Genau, denn es gibt, also eben der Paraná ist richtig, also wenn der groß angeschwollen ist, ist das wie ein Meer, also man sieht gar nicht das andere Ufer so richtig. Ein mächtiger Strom und eben auch immer schon genutzt für Wasserkraftwerke, auch problematische Riesenprojekte und so. Aber das hat sich schon deutlich verändert.
Also jetzt, wenn in den letzten Jahren eigentlich mit diesem Klimawandel, mit wenig Regen, ist es nicht so, nicht mehr so groß, der Rio Paraná, nee, wie es war, leider. Und das hat auch andere Probleme mitgebracht, auch für die Menschen. Wenn es nicht regnet, wie kann man als Bauer arbeiten und überleben? Und das ist auch vielleicht ein Stichwort oder ein Punkt, um zu beginnen zu reden über Klimawandel. Echt, wie es, also welche Problem, das mitbringen kann, wenn wir darüber nicht reden.
Ihr merkt selber das Problem, euch fehlt das Wasser. Es ist jetzt nicht nur ich, die Pastorin oder ich jetzt, der Hilfspastor aus Deutschland, erklärt euch die Welt und wie ihr dann überlebt, ist egal. Das ist ein anderes Gespräch. Mir kommt gerade eine Assoziation in den Sinn. Ich habe vor kurzem ein Buch geschrieben über Einsamkeit und da habe ich ein kleines Kapitel gemacht über einen berühmten Schriftsteller aus Misiones, Horacio Quiroga, also den kennt man hier kaum, aber ist einer der Begründer der lateinamerikanischen Literatur, so ein Edgar Allan Poe fast. Und da habe ich so eine Geschichte erzählt, wie er dann eben da spielt der Regen eine große Rolle und der riesige Paraná, also das, was das für ein unfassbarer Strom ist. Kennt man den eigentlich noch, Horacio Quiroga, aus dem Anfang dieses Jahrhunderts?
Ja, er ist sehr bekannt, besonders in Misiones. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Cuentos de la Selva. Das ist Waldgeschichte, Regenwaldgeschichte, wo er macht viele, es gibt viele Geschichten mit dem ursprünglichen Tieren. Und sie sind, die Tiere sprechen.
Ja, genau.
Es gibt verschiedene Situationen, wo alles hat zu tun mit dem Regenwald und mit Natur und wie man muss Natur schützen. Alle mit Geschichte über Tiere. Es ist so, es ist lustig und es ist auch eine sehr schöne Geschichte über Natur und auch für diese Zeit Klimawandel auch.
Und es gibt auch andere Geschichten von ihm, die sind so begründen mit sozusagen diese Linie der fantastischen Literatur Lateinamerikas. Und sie sind manchmal auch total gruselig und auch schrecklich. Also deshalb meine Assoziation an Edgar Allan Poe. Und das ist sozusagen der berühmte Schriftsteller von Misiones. Berühmt von Misiones muss ich auch noch mal kurz sagen, weil das kennt manche Leute dann doch. Woher kommt der Name Misiones? Durch die Missionen der Jesuiten, die eben Wann war das? Mitte des 17. Jahrhunderts, glaube ich?
Mitte des 17. Jahrhunderts. Und diese Mission, es gibt auch einen Film über diese Mission.
The Mission. Robert De Niro und diesem anderen großen Schauspieler, egal.
Ja, ich habe schon gesehen. Und das ist eigentlich nicht nur in Misiones, sondern auch in dieser Region, der auf Paraguay und Brasilien zusammen ist, weil damals ja keine Grenze gab. Und auch diese Jesuitenmissionen haben jetzt viele Ställe, also Ruinen, echt, in Paraguay, Argentinien und Misiones. Und Misiones heißt der Name Misiones wegen dieser Situation.
Genau, weil die Jesuitenmissionare für die Guarani-Indigenen eigene Siedlungen, eigene kleine Städte gebaut haben, befestigt, um sie einerseits zusammenzuhalten und andererseits aber auch zu schützen vor den Sklavenjägern aus Brasilien.
Ja, genau. Genau. Und diese kann man heutzutage noch besuchen, in Paraguay, in Jesus und Trinidad und auch in Misiones, in San Ignacio. Und die sind ja UN...
Weltkulturerbe.
Ja, Weltkulturerbe. Man kann dort besuchen und auch viele lesen. Es gibt auch viele Bücher, geschichtliche Bücher, aber auch Romane über diese Seite. Das ist auch sehr interessant.
Ich will noch mal kurz auf das Thema zurückkommen, die Menschen, die da wohnen. Das war eben dort für mich interessant. An einem Beispiel erzähle ich das mal. Also in dem kleinen Ort, wo ich war, Leandro in Alem, gab es jetzt nicht jeden Abend tolle Veranstaltungen. Manchmal war es auch langweilig. Und dann hatte ich drei alte Herren kennengelernt, die wahnsinnig gerne Skat spielten. Das ist ein deutsches, in Deutschland sehr bekanntes Kartenspiel. Die jungen Nachfahren der Deutschen spielten nicht mehr Skat, die spielten alle Truco. Aber die Alten spielten noch Skat und die waren sehr froh, dass einer aus Deutschland kommt und mit ihnen Skat spielt. Und spielt man eigentlich zu dritt, aber ein vierter Mann ist nicht schlecht. Und dann haben wir immer zu viert uns eigentlich jeden Montag getroffen. Und das war ein alter, wirklich ein alter Herr, ein Brasileiro Alemán, also ein Deutscher, dessen Familie über Brasilien aus dem Hunsrück kam. Das ist eine sehr arme oder strukturschwache Gegend in Deutschland. Da sind ganz, ganz viele über Brasilien nach Argentinien gekommen. Also ein alter Brasileiro Alemán. Dann ein deutscher Jude, der also aus 1933 geflohen ist vor der NS-Diktatur. Und dann über Umwege eben nach Leandro in Alem gekommen ist und dort ein Kleiderladen aufgemacht hat, ein Geschäft für Klamotten. Und ein alter Schweizer. Und eben auch nochmal ein Zeuge war dafür, dass die Schweiz, das ist in den 50er Jahren gekommen, 50er, 60er Jahren, ein richtig armes Land war. Das hat man gar nicht mehr bei uns jetzt hier im Blick, Schweiz, reich. Aber dass es eben richtig Wirtschaftsflüchtlinge gab aus der Schweiz. Und mit denen habe ich dann immer Skat gespielt. Und wir haben dann gar nicht so furchtbar viel gespielt, sondern ich habe mir die Geschichten erzählen lassen. Das fand ich total interessant, wie unterschiedliche, alleine schon die deutschsprachigen Einwanderer, wie unterschiedlich die sind und dann zusammenkommen und sich verbinden natürlich mit der argentinischen Bevölkerung und so.
Ja, das ist so auch in Paraguay. Ich habe das immer erzählt, dass die Gemeinde, die brasilianische, deutsche Gemeinde in Paraguay, es ging so alles weit entfernt, aber es ist so, sie haben diese Mischung von Kultur, wie Guillermo schon gesagt hat. Zum Beispiel, sie machen die Gemeinde fest und sie machen ein Asado, ein Grill, und sie essen ein Sopa Paraguaya, das ist ein bekanntes Essen in Paraguay, aber sie essen auch Streuselkuchen dazu. Und das ist so eine Mischung von Kultur und es gibt auch dazu noch brasilianische Kultur und alle zusammen machen eine ganz besondere Kultur und das ist auch deswegen sehr besonders unsere Kirche mit so verschiedenen und unterschiedlichen Kulturen, die zusammen leben können.
Genau, denn du bist ja also jetzt von der Konfession her lutherisch und dann kommst du in so eine richtig knallreformierte Gemeinde, erstmal alle Kerzen weg.
Ja, und Liturgie.
Liturgie ist mal weg. Ja. Und hat sich deine Theologie, wenn wir das mal aufs Theologische kommen, hat sich deine Theologie verändert oder deine Art, na, du hast ja noch gar nicht jetzt so unendliche Berufserfahrung, sondern du hast ja angefangen, aber hat sich deine Art, eine Predigt vorzubereiten oder so etwas verändert?
Ja, ich denke, mein eigenes Konzept über Kirche und Theologie hat sich erweitert. Und es war auch Für mich sehr interessant zu sehen, wie in diese unterschiedliche Art des Lebens man auch mit dem Glauben zusammen sind. Mhm. Und ja, für mich war eine sehr gute Erfahrung in Misiones, in diese Schweizer Gemeinde, aber auch in diese Gegend, in Misiones zu erleben. Und vor ein paar Jahren hatten wir einen Besuch, einen Gruppenbesuch aus Deutschland, und ein deutscher Mann aus Rheinland hat die erste Satz in Misiones, wir waren zusammen in einem Bus, er hat gesagt, wow, wie viele verschiedene Art von Grün ihr hier ja. habt. Und für mich war alles einfach grün. Und er hat, danach konnte ich sehen, wie viele verschiedene Art von Grün mhm. dort gab. Und das ist, ich denke, das ist auch mit der Theologie. Wenn man so viele andere Menschen kennenlernt, man erweitert die ganze Meinung, die ganze Idee und auch die Art, um Theologie zu machen, denke ich.
Was ich damals eben auch interessant fand, erstmal, ich bin dann in diesen Ort gekommen, und es ist ja ein, also wirklich ein großes Dorf, eine kleine Stadt, wie viele unterschiedliche Kirchen es gibt, weil es eben ganz, ganz viele sozusagen Migrantenkirchen gibt. Da gibt es die Schweden, die haben nochmal eine eigene Kirche und so weiter, natürlich viel katholisch. Damals war die JERP, also die Iglesia Evangelica del Rio de la Plata, also die evangelische sozusagen normalprotestantische Kirche, nach unserem deutschen Verständnis, Entschuldigung, war da recht stabil. Aber damals fing es schon groß an, also evangelikale Mission und pfingstlerische, und die größte Kirche, die gerade gebaut wurde, war von der Assemblea de Dios, also von so einer großen evangelikal-charismatischen Kirche, kann man sagen. Hat sich das nochmal verändert, verschärft, oder wie würdet ihr das beschreiben?
Die Mission ist jetzt, es ist nicht so viel verändert. Es ist nicht so eine ethnische Kirche, sie gibt nicht so viel, sie haben alles zusammen. Wir kommen zum Beispiel, diese Schweizer Gemeinde ist jetzt ist ein Teil von der JERP. Also die JERP ist normalerweise eine deutsche Kirche, aber jetzt sie arbeiten zusammen, und auch die Kirche mit den Schweden, mit der schwedischen Gemeinde, es ist ein Teil der JELU, die andere lutherische Kirche. Aber es gibt auch eine andere lutherische Kirche, das ist JELA. Das ist von der Missouri-Synode. Sie haben diese Beziehung, und sie sind ein bisschen mehr konservativ. Und auch Assemblea de Dios gibt es auch. Und es gibt verschiedene Pfingstbewegungen in Missiones und auch in Argentinien, glaube ich auch. Es hat zu tun auch mit Brasilien, wo gibt diese große Kirche, heißt Iglesia Universal del Reino mhm. de Dios. Und es hat so viele verschiedene charismatische Bewegung, und sie arbeitet sehr stark in nicht in die großen Städte, aber sondern in die kleinen Dörfer. In kleinen Dörfer möchten sie mehr arbeiten. Zum Beispiel okay. mit den Guaraníes. Es gibt verschiedene charismatische Kirchen, wo sie möchten die Gemeinde, die von Guaraníes zu der Kirche mitbringen.
Ja, meine Erfahrung damals, also es klingt nicht mehr so ganz, klingt jetzt nicht so, als ob alles komplett anders ist, als ich es damals erlebt mhm. habe. Damals war es eben so, dass ich erstmal überrascht war, drei lutherische Kirchen ist ein bisschen viel, aber es sind natürlich unterschiedliche Einflüsse, und manchmal kamen ein paar von den Schweden, die auf der anderen Straßenseite ihre Kirche hatten, zum Gemeindefest rüber, aber es war so ein bisschen heikel. Denk mal verrückt. Und dann gab es eben die richtig konservativen Lutheraner aus den USA. Dann gab es aber, hatte ich das wahrgenommen, eben auch noch einen Unterschied zwischen, mal abgekürzt, zwischen weiß und schwarz, also weiß und dunkel, hell und dunkel, weil die Pfingstler, die wurden damals genannt Crescentes. Mhm. Ist das noch so?
Ja.
Also man nennt die Pfingstler die Gläubigen, die, oder die Glaubenden, mhm. Los Crescentes, sind ja, seid ihr ja auch, wir ja auch, die aber eben nicht in festen großen Steinkirchen waren, sondern eben oft auch Tagelöhner waren, oft nur mit einem Guarani-Hintergrund und einfach nochmal eine ganz andere Art von Frömmigkeit hatten. Das ja. wurde respektiert von meinen Leuten, aber es war echt eine andere Welt, obwohl deren Kirche ein Schuppen hinter unserer Kirche war, und das war ganz schön laut, wenn die Sonntagnacht Gottesdienst feierten.
Ich denke, in Alem, sie sind immer noch hinter der Gemeinde, der Erbgemeinde dort. Aber ich denke, in den letzten 20 Jahren, vielleicht 30, diese evangelikale Bewegungen konnten sich unterscheiden zwischen neupentekostalische Kirche und die traditionelle Bewegungen. Und diese, zu diesen letzten gehören auch Assemblea de Dios, ja, Assemblies of God. Und sie machen ja, es ist, für mich war immer theologisch sehr kompliziert, weil einerseits sind sie sehr charismatisch und sehr evangelikal, wie man sagt, aber andererseits sind sie, diese Kirche sehr konservativ. Und es gibt auch keine Frauenordination, man dürfen über keine sozialen Themen reden. Es gibt zum Beispiel häusliche Gewalt oder Frauenrechte oder Geschlechterrechte auch nicht reden. Und dann ist es so, für mich war immer kompliziert, es gibt fast keine Möglichkeit, um ökumenische Arbeit zu machen zum Beispiel. Mhm. Weil wenn man nicht wie diese Bewegungen denken oder so macht, kann man nicht zusammenarbeiten.
Das bringt mich nochmal auf eine Frage, so ein Konflikt ist vielleicht zu scharf gesagt, aber so eine Beobachtung, die ich gemacht habe damals, die eure Kirche, die Jerb, war so ein bisschen die Liberale und orientierte sich auch an katholischer Befreiungstheologie. Und ich merkte bei, ich hatte so zwei Vikare, die waren da auch gerade so wie ich angekommen und die kamen eben von der Universität mit Befreiungstheologie und kamen dann zu den Bauern und die wollten davon erstmal jetzt so nicht direkt was hören. Also man kommt mit einer bestimmten Theologie in eine Gemeinde und die ist dann erstmal auch oder sozusagen konservativ selber oder bäuerlich, traditionell und doch hat die Jerb einen starken Schwerpunkt eben auch auf Menschenrechte und so weiter. Gibt es diese Spannung immer noch oder hat sich das so ein bisschen abgeschliffen?
Gibt es immer noch. Aber die Befreiungstheologie hat sich geändert in den letzten Jahren und haben jetzt andere Schwerpunkte. Aber ich denke, diese Schwierigkeiten kommen immer, wenn neue Themen auf dem Tisch sind. Zum Beispiel vor 10 oder 15 Jahren war diese Gespräche in Argentinien über
gleichgeschlechtliche Liebe, Homosexualität? Oder?
Ja, nein, das ist Gleichgeschlecht verheiratet. Also,
ja, genau. Ehe für alle heißt ja, das ja.
Und das hat wieder diese Schwierigkeiten in der Kirche mitgebracht, weil dann vielleicht die andere Sache, die zum Beispiel mit Befreiungstheologie jetzt schon vorbei war, und dann kommen neue Themen. Und ich denke, die heftige Schwierigkeiten sind immer, wenn neue Themen auf den Tisch sind. Und dann man braucht ein paar Jahre, vielleicht Jahrzehnten, bis das ein bisschen weg ist oder einfach normal vorkommt.
Es gab ja gerade in Argentinien, das ist glaube ich ein halbes, dreiviertel Jahr her, eine große Kampagne, große Kampagne für ein liberaleres Abtreibungsrecht. Und da habe ich ja so richtig Demonstrationen in Argentinien, in Buenos Aires vor allem gesehen. Kommt das auch dann in so einer abgelegenen Provinz an? Bewegt das die Menschen?
Ja, schon. Und unsere Kirche ist sehr engagiert damit, um mindestens diese Gespräche durchführen zu können. Weil das passiert überall. Ich habe das in einer kleinen Gemeinde, in einem kleinen Dorf auch erlebt und gehört von vielen Frauen. Und das bedeutet, dass es passiert überall und wir möchten einfach darüber reden. Aber das ist auch, das war letztes Jahr, am Ende des Jahres, im Dezember. Und das hat unsere Diakonische Stiftung, der Fundación Hora de Obrar, ganz stark dafür profitiert und darüber geredet. Okay. Und also meiner Meinung nach ist das war sehr, sehr interessant und es war hilfreich. Mhm. Aber klar, andererseits gibt diese Konservativen auch Teil der Kirche, die darüber noch nicht reden möchten. Ich denke, in ein paar Jahren wird es einfacher sein.
Jetzt haben wir noch gar nicht über Corona geredet. Manche Leute können es gar nicht mehr hören. Ich finde es aber nochmal wichtig, nochmal einen Eindruck zu bekommen, wie in einem anderen Land die Covid-19-Pandemie gewesen ist oder immer noch ist. Weil jeder kümmert sich nur um das eigene Deutschland, macht das so, Schweiz so und reicht schon. Ich habe das immer versucht zu beobachten und Informationen zu bekommen, wie es eigentlich in Argentinien ist. Da gab es zwischenzeitlich katastrophale Zustände. Jetzt höre ich, ist eigentlich durch, weil entweder sind sie geimpft oder sie hatten die Krankheit schon. Wie nehmt ihr das wahr? Was hört ihr von zu Hause?
Ja, Argentinien mit dem Corona war eine ganz schwierige Situation. Am Anfang, sie haben einen Lockdown gemacht, es hat fast ein Jahr gedauert. Das ist ein bisschen zu viel. Und auch es gab Probleme mit den Impfstoffen, weil sie haben entschieden für die russische Impfstoff, diese Sputnik 5. Ja, genau, Sputnik 5. Und das Problem war am Anfang, es gab die erste Dose, aber dann es gab nicht die zweite Dose. Und es gab viele Leute, sie haben zu viel gewartet für eine zweite Dose. Zum Beispiel mein Vater hat 6 Monate, glaube ich, etwas so gewartet. Oder ein bisschen weniger. Ist zwischen 4 und 6 Monaten gewartet für die zweite Impfstoff.
Und dann ist der erste fast schon wieder weg. Dann fällt der Impfschutz aus.
Genau, das war ein großes Problem. Aber jetzt ist es langsam, aber gut. Es ist wieder gut, weil es gibt viele Impfstoffe aus anderen Ländern gekommen. Zum Beispiel aus den USA. Sie haben diese Moderna geschickt und auch von die chinesische Sinopharm auch geschickt, aber jetzt sind alles läuft gut, glaube ich.
Wie sind so da die sozialen Auswirkungen? Also das erleben wir selbst ja in Deutschland, dass die Folgen noch lange uns beschäftigen werden, obwohl wir hier in Deutschland ja sehr, sehr gute Verhältnisse hatten. In Argentinien ein Lockdown ist bei vielen, vielen Menschen, die Hälfte der Menschen arbeitet, der Berufstätigen hat keine reguläre Stelle, sondern arbeitet sozusagen flexibel. Und wenn sie eben zu Hause sind, verdienen sie auch nichts. Wie nimmt man das wahr?
Das ist sehr problematisch. In Argentinien, in Paraguay, in Uruguay, ich denke in ganz Lateinamerika. Ja, weil also wenn man kann nicht ein Jahr lang im Lockdown bleiben. Und wenn man nicht arbeitet, ist man nicht. Das ist wahr, es ist so. Und jetzt ist ein katastrophales wirtschaftliches Problem in Argentinien, in anderen Ländern auch. Aber ich denke, in Argentinien ist es viel stärker geworden und mit einer Inflation über 50% pro Jahr, was auch sehr viel ist. Und in der kirchlichen Seite, es ist mit Lockdown, konnten die diakonische Arbeiten nicht durchgeführt werden. Und
auch keine Spenden gesammelt werden.
Auch nicht.
Also das lebt ja ganz stark von Spenden auch, die im Gottesdienst gesammelt werden.
Ja, auch nicht. Also, und das war sehr kompliziert, weil alle diese Tageszentren, die Kirche hatten, die Kinder mussten hingehen, um zu essen, um Hilfe zu bekommen. Und das war nicht möglich mit Lockdown. Und sie haben versucht, mit anderen Spenden zu helfen. Sie konnten es helfen, aber es war nicht wie üblich in der diakonischen Arbeit. Und das war auch hart, weil für viele Kinder und Familien das Essen kommt von diesen diakonischen Arbeiten.
Sind, ich meine, jetzt ganz brutal gefragt, sind Menschen verhungert?
Ich denke schon. Also ich habe keine Info hier, aber ich denke schon. Ich denke schon, mindestens in der armen Viertel, neben der großen Städte, die immer arme sind, und auch vielleicht auf dem Land, wo die Menschen eigentlich nichts machen könnten und irgendwo hingehen konnten.
Ja, die letzte Zahl von Armut in Argentinien war nicht so glücklich. Ich glaube, 50% der Bevölkerung sind arm und davon, glaube ich, Kinder unter 16 war 60% arm. Das ist eine katastrophale. Das ist eine schwierige Zeit in Argentinien jetzt.
Und das politische System, das habe ich damals auch fasziniert wahrgenommen. Alleine der Peronismus ist ja irgendwie nochmal eine ganz eigene Welt. Da müsste man nochmal ein eigenes Gespräch dazu führen. Aber ja auch eine hohe Instabilität. Aber hat es auch sagen richtig zu mehr Unsicherheit geführt oder zu mehr politischen Unruhen, zu mehr Gewalt? Oder das habe ich nämlich nicht wahrgenommen, jedenfalls nicht in der Zeitung, wo ich was lesen konnte.
Jetzt gibt es, ich denke, nichts politische Gewalt. Es gibt immer, sie streiten immer, die normalerweise in Buenos Aires, sie sind ein bisschen italienisch und sie können streiten über alle. Aber nicht gewaltig, glaube ich. Nicht so stark wie die 70er Jahre oder ein bisschen oder 60er. Aber die Situation ist schwierig, aber wir haben noch nicht, glaube ich, in der politischen Gewalt noch nicht erreicht.
Wie nehmt ihr denn, seit wann seid ihr jetzt hier in Deutschland?
Seit 2019.
Seit 2019, also die ganze Zeit habt ihr hier verbracht.
Ja.
Aber inzwischen hat man ja gute Kommunikationswege nach Hause. Damals, als ich da war, vor 30 Jahren, Telefon funktionierte nicht. Man schrieb einen Brief 6 Wochen hin, 6 Wochen zurück, der nächste Brief. So war die Kommunikation. Wie haltet ihr Kontakt zu euren Freunden, euren Familien? Zoomt ihr viel?
Ja, Zoom, hm. Skype, obwohl es Skype jetzt so alt klingt, aber schon auch. WhatsApp und telefonieren, also fast jeden Tag mit unseren Familien und am Wochenende Zoom. Ja, und eigentlich, wir wollten Besuch hier bekommen aus Lateinamerika oder hinfliegen, aber ja, Pandemie hat das nicht möglich gemacht. Aber ja, es ist anders. Die Kommunikation jetzt ist ganz anders. Ja, es ist nicht dieselbe, dass man ja zusammen hinsetzen können und eine Matte zusammen trinken, aber mindestens eine virtuelle Matte haben wir genannt. Wir haben das oft mit unseren Freunden gemacht, über Zoom, jeder mit seiner Matte und dann Gespräch.
Das war so eine kleine Frage, die ich mitgebracht habe. Also bekannt sind die Argentinier, das weiß jetzt auch nicht jeder in Deutschland und der Schweiz, durch den Mate-Tee. Mate ist inzwischen jetzt als Limonade und so in Deutschland auch bekannt, aber was man nicht macht, wo ich mich anfangs auch ein bisschen überwinden musste, ist, dass man den ja gemeinsam trinkt. Es gibt so ein Gefäß, da kommt der Mate-Tee hinein und dann kommt ein metallenes Saugrohr hinein und alle trinken von demselben Saugrohr. Hat das sich durch die Pandemie verändert? Da haben die doch alle aufgehört mit dem Mate-Tee trinken.
Nein, überhaupt nicht.
Aber weil das geht eben wirklich rum, großer Kreis, viele Leute am selben Strohhalm sozusagen. Yeah.
Aber
hat
sie,
nicht aufgehört.
Ja, aber ich denke, sie machen mindestens so, wie wir gehört haben. Jede bringt ihre eigene Matte mit.
Okay.
Aber sie trinken trotzdem zusammen. Also nicht von denselben Matten, aber okay. Sie sitzen sich zusammen und trinken.
Ja, die Leute mit enger Beziehung trinken alles zusammen, aber die anderen nicht, glaube ich. Sie können nicht in Argentinien zum Beispiel oder in Paraguay am Anfang, sie können nichts treffen. Sie können kein Mate-Tee trinken. Aber.
Vielleicht zum Schluss, weil ich jetzt gerade ein bisschen auf die Uhr gucke. Wann fahrt ihr zurück? Ist das schon klar oder ist das noch nicht klar?
Also zurück ist noch nicht klar.
Ja, irgendwann.
Irgendwann, aber ja, wir haben unser Programm für Promotion bis 2023 hier und dann müssen wir abgeben.
Ja.
Hoffentlich schaffen wir es. Und danach fliegen wir zurück, um dort zu arbeiten, auch in der theologische Ausbildung oder in der Kirche, irgendwo machen wir.
Genau, also ich kenne das ja, habe auch eine Doktorarbeit geschrieben, da möchte man nicht gefragt werden, wie weit ist man schon und so, das lasse ich jetzt alles weg, ich bin ja höflich. Ihr kriegt das bestimmt gut hin, aber gibt es, wenn ihr jetzt mal überlegt, habt ihr noch Zeit, wie werdet ihr verändert sein oder wie anders werdet ihr zurückkommen, als ihr hierher gekommen seid? Habt ihr da eine Fantasie?
Ja, Fantasie schon, ich denke.
Dann sag mal deine Fantasie.
Ja, ich denke, dieses Leben wieder an der Uni ist eine andere Erfahrung und eine Doktorarbeit zu schreiben ist nicht dieselbe als eine Bachelor zu machen. Man ist eigentlich ganz allein, als man eine Doktorarbeit schreibt, weil man ist mit seinen eigenen Themen und ist ganz drin. Aber ich denke, für mich selbst als Fahrerin ist eine gute Erfahrung und auch daran zu denken, welche Themen sind jetzt wichtig für die Kirche. Ich arbeite mit Bibel, ja, Alten Testament. Welche Themen sind jetzt sehr wichtig und wie werde ich das in diesem Kontext in Lateinamerika bringen, also vorstellen? Wie werden wir darüber reden und welche Materialien werden wir vielleicht zukünftig vorbereiten?
Hast du eine Fantasie oder ist die Frage zu groß oder zu seltsam?
Nein, ich finde diese Promotionszeit auch, ich finde es wirklich interessant für mich selbst. Man lernt viel und man erwächst auch. Und auch, ich habe alle meine Fragen, kommt von meiner Umgebung, von der kirchlichen Arbeit, von der sozialen Arbeit. Und das möchte ich wiederbringen. Alle meine Forschung in Lateinamerika zu bringen und vielleicht können wir darüber reden.
Sehr schön. Also, vielen herzlichen Dank für eure Gastfreundschaft. Es hat hier auch irgendwie natürlich wunderbar, das kann jetzt leider keiner sehen, weil es nur ein Podcast ist, Chipas gegeben, ganz tolles Missiones. Käsegebäck aus Missiones, sehr lecker, vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute für eure Zeit hier in Deutschland. Alles Gute für die Doktorarbeit, aber das kriegt ihr bestimmt alles gut hin. Und dann über euch viele Grüße nach Argentinien.
Vielen Dank für diese Möglichkeit, hier dabei sein zu dürfen. Und es war schön, Teil zu werden.
Vielen Dank, ja.
Also, hasta la próxima vez.
Hasta la próxima.